Apostelgeschichte 14, Vers 22, da wird von Paulus, von Barnabas gesagt, da heißt es, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Und wenn ich das so bildlich sagen darf mit John Bunyan über diese Stadt Menschenseele, er spricht hier, er stärkte sie. Es ist so, wie wenn eine Stadt, wenn es eine Stadt gibt und man richtet eine Mauer um diese Stadt auf. Und das heißt stärken, befestigen. Und wenn diese Stadt dann eine Mauer bekommen hat, das ist auch noch zu wenig. Diese Mauer muss auch mit Soldaten besetzt werden. Es muss eine Garnison hineingelegt werden. Sie muss bewacht werden. Und das ist, was Paulus dann, nachdem er diese Stadt Menschenseele, das ist unsere Persönlichkeit, unsere seelische Persönlichkeit, wo unser ganzes Wesen zum Ausdruck kommt, als er das ermutigt und gestärkt hat, dann kann er von uns diese Verantwortung für unsere Seele in unsere Hände legen und dann sagt er eben, er ermahnte sie. Das ist diese Besatzung, die dann in dieser Stadt sich befindet, auf diesem Mauerwerk und dann sich in diesem Feindesland zu behaupten, versuchen muss und auch durchkommen muss. Und dann sagt er, dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Und es fällt hier auf, dass der Wechsel von der indirekten zur direkten Rede ist. Also es ist nicht nur eine indirekte Sache, es ist eine direkte Sache, in das Reich Gottes durch Trübsal hineingehen zu müssen. Durch viel Trübsal sogar. Für einen mehr, für den anderen weniger, aber es ist etwas, was uns eben noch bevorsteht. Und diese Trübsal muss nicht unbedingt darin bestehen, dass wir mit großer Krankheit geschlagen werden oder dass Kriegsgeschrei über uns kommt. Das muss nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, diese Trübsal besteht in erster Linie schon darin, dass wir dieses Kreuz in Anwendung auf uns und unserem alten Fleisch bejahen. Und das bringt uns oft in Trübsal und Bedrängnis, weil es gibt noch eine Kraft des alten Menschen, die immer wieder versucht, diese Eigengesetzmäßigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und wie gesagt, Paulus sagt hier, er stärkte die Seelen der Jünger und ermahnte sie. Und das Wort ermahnen heißt Parakalo, das heißt, da steckt auch die Wurzel des Parakletos, des Heiligen Geistes, des Herbeigerufenen, des Anwalts da drinnen. Es ist also eine Herausforderung, die an uns ergeht, uns fest zu zeigen und nicht schwach zu werden. Und deswegen haben wir auch heute morgen diesen Ermahnungsgottesdienst, denn wir brauchen immer wieder diese Ermahnung. Auch wenn wir das schon x-mal gehört haben, es ist immer wieder notwendig, dass wir zu diesem Wort geführt werden, dass der Herr Jesus uns begegnet in seinem Wort und dass er zu uns spricht. Und ich möchte jetzt bitten, dass mein Bruder zu uns spricht und diese Begegnung durch sein Wort mit uns herbeiführen kann.
Ja, liebe Geschwister, eigentlich seid ihr zu bedauern, denn etliche klagen, ein Seibel ist schon schlimm genug, aber zwei Seibels an einem Vormittag, das bringt schon in diese Klipsis, in diese Trübsal. Aber habt herzlich Dank, dass ihr geduldige Zuhörer seid, auch an der Gebetsgemeinschaft konnte man merken, dass hier Lebendigkeit da ist. Und wir wollen jetzt mit Gottes Gnade Gottes Wort betrachten. Ich möchte sprechen über das Wort für Erweckung in Apostelgeschichte. Und zwar lautet das nicht, wie es heute eigentlich zur Zeit und zur Unzeit propagiert wird, nicht primär, sagen wir mal, dass der Geist ausgegossen ward, sondern das Wort des Herrn wuchs. Wir haben diese oder eine ähnliche Formulierung viermal in Apostelgeschichte und wir wollen uns anschauen, warum das so steht und in welchem Zusammenhang und was sind die Voraussetzungen, dass das Wort des Herrn wachsen kann. Wir lesen das als erste Mal in Apostelgeschichte 6. Und liebe Freunde, es ist ja ein gewisser Schlüsselvers für Apostelgeschichte in der Abschiedsrede des Paulus zu finden, wo er sagt in Kapitel 20, dass auch aus euch selbst, aus euren eigenen Reihen, werden Männer aufstehen, verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Und da wird es so jenseits alles Zweifels klar, wie die Gemeinde das doppelte Schlachtfeld hat. Und das sieht man gerade auch in der Apostelgeschichte. Einmal Verfolgung, Angriffe von außen, und dann wieder Ananias und Sapphira, der Versuch über Täuschung, Sauerteig in das Volk Gottes zu bringen, dann wieder Verfolgung von außen und jetzt haben wir einen weiteren Angriff von der inneren Front. Apostelgeschichte 6, ich lese vor ab Vers 1 bis Vers 7. In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, naja, und da kann natürlich der Gegenspieler nicht untätig zusehen. Also da beginnt es dann irgendwo zu knistern. Erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde, wieder die Hebräischen, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes versäumen und zu Tische dienen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu diesem Dienst. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen von Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wurden aber auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich denke, hier kann man die Linienführung erkennen. Wenn das Wort Gottes in den Herzen Raum gewinnt, es sind ja Worte des Lebens, dann ist Wohlwollen, Segen, Kraft da. Und wir sehen ja hier am Beginn dieses Kapitels das Gegenteil. Es erhob sich ein Murren. Das ist gewöhnlich Neid und unser Fleisch. Und da breitet sich nicht das Wort Gottes aus, sondern die eigenen Gedanken und das Wirken des Fleisches. Da hat es wenig Raum. Und die Gründe sind mehr als menschlich und verständlich. Da waren ja auch gewisse Spannungen und die Juden hatten so ein gewisses Sendungsbewusstsein und jetzt werden die griechischen Witwen übersehen. Und da ergeben sich eben diese Konfliktsituationen. Und liebe Geschwister, jetzt von diesem Beispiel der Ermahnung, das ist schon aktuell. Da gibt es jede Menge parallele Ereignisse. Zum Beispiel in den Ostblockländern, da hat einer mehr Westkontakte als der andere, dann bekommt er womöglich mehr Güter oder mehr Geld. Und dann sieht der andere, das fällt uns ja nicht schwer von unserem Fleisch her, Scheel und ja, warum nur der? Und da beginnt dieses Gerede und das ist schnell in unseren Herzen und auch bei uns, als wir denken, in dieser oder anderen Form, ja der und was macht der? Und der hat womöglich ein schöneres Haus oder sonst was und dergleichen. Und da breitet sich nicht das Wort des Herrn aus, sondern das Geschwätz der Menschen und dann geht der Segen zurück. Und die Apostel erkennen diese Gefahr und die wird jetzt geistlich abgefangen. Es wird nicht unter den Teppich gekehrt, es wird den griechischen Juden nicht, also diesen Proselyten, nicht eine Moralpredigt gehalten, sondern es wird das klar beim Namen genannt und dann diese Diakone eingesetzt und man sieht dann auch noch, welch hohen Maßstab die Urgemeinde hatte. dass also für so einen Dienst, wo wir sagen würden, der ist ja nicht so vom geistlichen Standpunkt so wichtig, es Menschen sein mussten mit Ruf und voll Heiligen Geistes. Und da sieht man auch diese ganze Entwicklung unserer letzten Tage, welche Leute wir heute auf den Schlüsselpositionen haben. Das hätte man in der Urgemeinde nicht einmal mehr als Kartoffelschäler angestellt. Es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes versäumen, dadurch, dass wir zu Tische dienen. Wir wollen anhalten am Gebet und Amt des Wortes. Also da soll es schon Entlastung geben für Leute, die Verantwortung tragen, dass sie Zeit haben für das Wort und das Gebet. Und das sind ja auch bei uns unsere gefährdeten Punkte, dass es so vieles zu tun gibt, dass man hier zu kurz kommt. Die Sache wird also geklärt, es gefällt dieser ganzen Menge wohl. Und jetzt Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus. Hier steht noch Logos tu teu, bei dem anderen dann tu kyriou. Das Wort Gottes breitete sich aus, es wuchs wörtlich. Oxano, es nahm zu und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wird dieser innere Angriff abgewehrt, es wird die Sache geistlich behandelt, in den Griff genommen und jetzt kann das Wort Gottes sich wieder ausbreiten. Das Wort für Erweckung in Apostelgeschichte. Was breitet sich heute aus? Videokassetten. Mit zum Teil eben schlimmsten Inhalten, das absolute Gegenteil von Erweckung. Das ist das, was heute läuft im Westen. Könnt ihr heute sagen, bei den heutigen Entwicklungen und die Videokassetten breiteten sich aus. Und die Videokassetten nahmen überhand. Und die Videokassetten wuchsen mächtig. Und dementsprechend sieht dann das Potenzial aus. Hier am Rande sei es erwähnt, es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Man liest mehrmals, dass auch Leute von der Pharisäersekte gläubig wurden. Man liest nie, dass ein Sadduzäer gläubig wurde. Das ist doch bemerkenswert. Die Pharisäer, das waren ja die Abgesonderten. Und es ist eben jetzt bei uns assoziiert mit diesem negativen Beigeschmack. Aber da waren auch Menschen dabei, die wirklich von ganzem Herzen Gott wohlgefällig sein wollten. Und deren Herz hat ja gesehen. Ja, auch dieser Mann Saul von Tarsus war ein Pharisäer von Pharisäern. Und man kann das so pauschal etwas sagen. Hier die katholischen Priester und hier die evangelischen Pfarrer, Pharisäer, Sadduzäer. Entschuldige jetzt dieses etwas pauschale Schema, aber da sind gerade im Katholizismus oft auch Priester mit wirklicher Gottesfurcht und da bekehrt sich manch einer. Aber dass sich mal ein liberaler Theologe bekehrt, das hört man nur alle Jubeljahre. Denn die Sadduzäer glaubten ja nicht an eine Auferstehung, an einen Geist, an Engel. Das waren also so Proto-, Käsebult- und Konzelmann-Typen. Wie man mal sagte, Käsebult und Konzelmann sind Kinder von Klabautermann und lesen wir den Drewermann, fangen wir zu spinnen an und dergleichen. Um diese Leute für den Herrn zu gewinnen, da reicht mein Glaube kaum noch aus. Also das sei am Rande erwähnt, ein interessanter Zusammenhang. Dass eben Pharisäer zum Glauben kamen, nie von einem Sadduzäer berichtet wird. Das zweite Mal lesen wir von der Ausbreitung des Wortes Gottes in Apostelgeschichte 12, 24. Das ist eine sehr interessante Passage, ein interessanter Abschnitt. Das ist ja ein Kapitel, das ja sehr traurig beginnt. Wir sehen die Feinde Gottes, jetzt kommt der Angriff völlig unverhüllt von außen. Wir sehen sie im Vormarsch triumphierend. Vers 1, um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Das war Herodes Agrippa, der erste Enkelsohn von Herodes, den Kindermörder. Und jetzt tötete er Jakobus, des Johannes Bruder, mit dem Schwert. Und der gehörte ja zu dem inneren Kreis. Und es wird uns hier dies nur kurz berichtet. Hier ein Jünger in besonderer Weise, der bei der Verklärung mit dabei war, bei der Auferweckung von Jairus Töchterlein in Gethsemane. Und jetzt wird er fast, man könnte sagen, sang- und klanglos beseitigt. Und jetzt sieht es schon schlimm aus. Und der Herodes sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Das war also 44 nach Christus, da begann der Mauerbau der dritten Mauer. Und jetzt wird dieser Petrus bestens bewacht. Jetzt kommt der Angriff des Feindes und jetzt kommt das Aber Gottes, Vers 5. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die haben sich jetzt ihrer geistlichen Waffen rückbesonnen. Die machen jetzt nicht eine Demo oder einen Gebetsmarsch oder sonstige Dinge, die uns heute präsentiert werden. Sie gehen auf die Knie. Und das ist ja schon auch vom Sichtbaren her die Kapitulation, die Deklaration der eigenen Ohnmacht, und wir klammern uns an den, der wirklich Macht hat einzugreifen. Und das Kapitel als Folge davon, die beten jetzt ohne Aufhören, der Petrus schläft friedlich, die anderen, die schlafen nicht und sind auf den Knien, die beten ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ergebnis, die Ketten fallen. Und liebe Geschwister, das wird dann auch bei der vierten Stelle irgendwie am Rande noch aufgegriffen. Ich habe das doch beobachtet auch, gerade in dieser geistlichen Kampf und Konfrontation mit der Finsternis. Die besten Methoden, die größte Wirkung, dass Ketten fallen, ist anhaltendes Gebet. Denn heute sind viele unsichtbar gebunden durch all diesen Okkultzug, durch diesen Videoboom. Und diese Ketten fallen, wenn man anhaltend für Menschen betet, dass sie in diese Freiheit des lebendigen Gottes durchdringen können. Petrus wird in wunderbarer Weise befreit. Wir kennen die Geschichte, das ist ja auch so beruhigend fast, dass sie da eigentlich ohne Unterlass zu Gott flehen, dass er den Petrus befreie, und dann steht er vor der Tür und dann wollen sie es erst nicht wahrhaben. Und sagt dieser Magd, ja, sie ist von Sinnen. Und wir sehen dann jetzt auch, wie der Herr die Feinde des Evangeliums selber beseitigt. Die Apostel greifen nicht zur Waffe, es werden auch keine Giftkapseln verschickt. Aber dadurch, dass man auf die Knie geht und die Sache dem Herrn überantwortet, sich dieser geistlichen Kampfführung erinnert, jetzt kommt Gott auf den Plan und er beseitigt den Todfeind des Evangeliums, den Hauptfeind der Urgemeinde der damaligen Zeit, Herodes Agrippa, der Erste, wird vom Engel des Herrn geschlagen und von den Würmern gefressen. Und Gott sagt einmal im Psalm 81, ach, dass mein Volk mir gehorsam wäre und Israel auf meinem Wege ginge, ich wollte meine Hand bald gegen ihre Widersacher wenden. Und die den Herrn hassten, müssten gedemütigt werden. Und heute ist es ja umgekehrt, die Gott hassen, die Gotteslästerer, die haben Hochkonjunktur und die Gläubigen werden immer mehr gedemütigt, weil eben in dieser westlichen Welt immer weniger auf den Knien gerungen wird. Und wir sehen ja, das war ja auch schon gesagt am ersten Abend, den Triumph des Abfalls. Wir haben die okkulte Erweckung im Westen. Wir sind Augenzeugen eines okkulten Dammbruchs. Das Wort des Herrn geht immer mehr zurück, hat immer weniger zu sagen, wird mit Spott und Hohn übergossen. Wer heute noch christliche Positionen vertritt, gerade auch in manchen Bereichen Deutschlands, öffentlich, gar im Fernsehen, der kann sich gleich beerdigen lassen. Da herrscht schon eine Christenverfolgung in unseren Medien, in gewisser Weise. Und da wird die Trübsal dann doch auch immer greifbarer. Wir haben das, was sich abspielt, mehr und mehr in der westlichen Welt, dank der Bibelkritik, in einen Satz zusammengefasst. Hesekiel 5, Vers 6. Aber es, das Volk Israel, das Volk Gottes, widersprach meinen Ordnungen, trieb es schlimmer als die Heiden, war gegen meine Gebote ungehorsam als die Länder, die ringsumher liegen, denn sie verwarfen meine Ordnungen und wollten nicht nach meinen Geboten leben. Da haben wir in diesem einen Satz das alles subsumiert. So sieht es heute im Westen aus, dank der Bibelkritik und der Vergötzung des Menschen. Wir haben ja per Mehrheitsvotum erstmal abgeschafft, ja, dieses Gebot, du sollst nicht töten, bei der Bundestagsdebatte, Fristenlösung freigegeben, und dann war auch, wir sehen die Entwicklung innerhalb der gläubigen Kreise, dies Zusammentreffen der freien Gemeinden, da ging es um die Frage der Frauenordination, und beim Mehrheitsvotum wurde auch hier das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Jetzt dürfen auch in den Freikirchen Frauen ordiniert werden. Wir ziehen schön hinterher, hinter dem Zeitgeist. Aber es widersprach meinen Ordnungen, trieb es schlimmer als die Heiden. Wir sind wahrlich schlimmer geworden als die Heiden. Sind gegen die Gebote, ungehorsam als die Länder, die ringsumher liegen. Sie verwarfen meine Ordnungen, wollten nicht nach meinen Geboten leben. Das dritte Mal steht diese Formulierung, und hier eben, so wie in Kapitel 12, 24, dieses Logos tu Kyriou, das Wort des Herrn, Apostelgeschichte 13, Vers 49. Und das Wort des Herrn ward ausgebreitet durch die ganze Gegend. Hier nicht so ein offensichtlicher Zusammenhang, jedenfalls nicht so auf den ersten Blick, wie bei den Abschnitten vorher, dass man dann betete ohne Aufhören, dieser massive Angriff und dann der Triumph Gottes, der Sieg unseres Herrn offenbar wird. Hier hat man mehr den Eindruck einer heilsgeschichtlichen Weichenstellung. Hier steht dieser Satz, den ich auch gestern Abend zitiert habe in Vers 46, dass Paulus sagt den Leuten in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien: Euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden. Ihr seht, es geht immer um das Wort. Nun es aber von euch stoßet und euch selbst nicht wert des ewigen Lebens achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Hier also eine Art mehr heilsgeschichtliche Weichenstellung. Sie haben das Anrecht darauf, die Botschaft zu hören. Ihr stoßt das Wort von euch, ihr achtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig. So sieht es mehr und mehr aus. Wort Gottes wird bespöttelt, belächelt. Und dann wendet sich Gott völlig anderen Völkern zu. Man kann heute bei uns in Deutschland ein Neues Testament, Elberfelder Übersetzung, kaufen für eine Mark, gedruckt in Moskau. Gibt kaum jetzt einen billigeren Ort, das Wort Gottes zu drucken und zu verbreiten, als Russland, Moskau, die ehemalige Zitadelle des Kampfes gegen Gott. Und so wendet sich Gott jetzt von denen ab, die es jahrhundertelang hatten, das Evangelium, und wendet sich ganz anderen Völkern zu. Dort breitet sich das Wort aus, das Wort des Herrn ward ausgebreitet durch die ganze Gegend, es ist buchstäblich so, sie reißen die Bibeln an sich, sie möchten es haben zur Zeit und zur Unzeit, wie weit sie dann darin lesen und es beherzigen, das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber es ist jedenfalls ein unglaublicher Hunger nach dem Worte Gottes. Und es gibt so ein gewisses Kairos mit gewissen Völkern. Es hat ja Gott ja tausendlang seinen Ratschluss dem Volke Israel mitgeteilt. Dann Apostelgeschichte 7 wird Stephanus gesteinigt. Es geschieht kein Wunder mehr in Jerusalem. Und das Wort Gottes geht dann mehr und mehr zu den Nationen, zu den Heiden. Und wir sehen auch solch eine Weichenstellung in Apostelgeschichte 16. Ab Vers 6, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist gewährt war, zu reden das Wort in der Landschaft Asien. Jetzt kann man sich fragen, ja, was ist los? Ist Gott an den Leuten dort nicht interessiert? Warum kann Paulus nicht in die Landschaft Asien hinein? Dann Vers 7, als sie aber kamen bis nach Mysien, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und dann geht es ja hinüber nach Europa. Nun, Gott hat eben auch seine Zeitpläne und seine besonderen Weichenstellungen. Denn wir lesen dann in Apostelgeschichte 19, da haben wir in gewisser Hinsicht die erste Bibelschule, die Schule des Tyrannus. Nomen ist hoffentlich nicht Omen. Apostelgeschichte 19, Vers 9, da aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und übel reden über die Lehre vor der Menge, wich er von ihnen und sonderte die Jünger ab und redeten täglich in der Schule des Tyrannus, Vers 10, und es geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Landschaft Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, beide Juden und Griechen. Jetzt geht das Wort Gottes zu allen Bewohnern in der Landschaft Asiens. Zu der von Gott vorbereiteten, geplanten Zeit. Hier also Weichenstellungen. Und ich darf das ja auch hier anfügen, wie ich das in meinem Büchlein Sanfte Verführung der Gemeinde dargelegt habe. Geistliche Wahrheiten gehen immer über den Verstand, nicht über das Gefühl. Und auch deswegen sind wir eine schwerhörige Generation geworden, so sehr man sich freut über doch all dieses neue Leben, das der Herr in dieser Stadt geschenkt hat, die ja jahrhundertelang das Zentrum der Gegenreformation war, dank der Habsburger. Wir haben eine schwerhörige Generation, denn sie ist vom Bild geprägt. Und damit in der Gefühlswelt, und das Bild speist normalerweise in die alte Natur, nur das Wort kann in der Kraft des Geistes wirklich hindurchdringen. Wer meine Worte hört und versteht, ist ein guter Boden. Wer Ohren hat, der höre. Und es heißt gerade in Apostelgeschichte 3-mal, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Nun, liebe Freunde, ich kann mir problemlos Dinge, Ereignisse vorstellen, wo ein Mensch etwas sieht und es geht ihm voll durchs Herz. Aber Gott hat ganz bewusst diese Dinge eben so schreiben lassen, in diesem Zusammenhang, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Der Nous, der Sinn, der Verstand, wie wir schon gesagt haben, die Menschen der letzten Tage zerrüttete Sinne untüchtig zum Glauben. Und da liegen oft genug Bindungen vor und da hilft nur der Kampf auf den Knien. Also die dritte Stelle, Apostelgeschichte 13, Vers 49. Und das Wort des Herrn ward ausgebreitet durch die ganze Gegend. Erweckungsluft in der Landschaft Asien, der heutigen Türkei. Das Wort Gottes greift um sich, das Wort Gottes wuchs, das Wort Gottes ward mächtig. Wenn das geschehe, dann wüssten wir auch, dass Erweckungsluft ist in unseren Ländern. Aber wie ich schon sagte, es geschieht ja das genaue Gegenteil. Die Bibel dankt ab, sie wird außer Kraft gesetzt, das ist ein altes Buch und in dieses Vakuum brechen tausenderlei Dinge ein. Er sagte, der Gründer einer Missionsgesellschaft, Gretchen Guinness, und er zeigte da sehr viel Durchblick. Er ist auch einer der Vorväter von diesem Mann Guinness, von diesem Guinness Book of Records und so weiter. Er sagte, die raffinierteste Strategie Satans am Ende der Tage wird darin bestehen, den Gläubigen das in die Seele zu geben, was uns Gott in den Geist geben möchte. Und eine machbare Berauschung der Seele, und da gibt es ja gewisse Gesetzmäßigkeiten, die wird heute verwechselt mit Wirkungen des Heiligen Geistes. Das Wort dankt ab und das Bild wird intronisiert. Das ist, wenn ich es mit einem Satz charakterisieren wollte, für mich die Situation unserer Gegenwart. Die Abdankung des Wortes, die Verlagerung zum Bild. Die Videoten sind im Kommen. Und diese Generation ist derartig vom Bild geprägt, dass, wie Hundemann sagt, das ist jetzt natürlich pauschal, das gilt natürlich nicht für jeden, ihr versteht das, sie kann reformatorische Nüchternheit nicht mehr ertragen, sie braucht eine Art religiöse Sinnlichkeit oder eine Art sinnliche Religiosität. Und man muss die Leute mit irgendwelchen bringen und mit irgendwelchen großen Boxen und Musik, und je größer der Schallpegel, mit diesem Höllenlärm, da man für den Himmel wärmt, und so viel Schall ist dran, dass keiner schimpfen kann, und da bringt man die Sache in Schwung und Tanz und Wurzelbäume und Sketch und Pantomime und ich weiß nicht was. Und ich sage jetzt nicht immer, dass es falsch ist, aber die Schwerpunktsverlagerung, eine Berauschung der Seele, da sind die Leute high und dann haben wir den großen Zulauf. Und verwechseln machbare Dinge mit Wirken des Heiligen Geistes. Man hat auch so ein Managementdenken in der Christenheit und es sind jetzt auch einige, die in Amerika aufgewacht sind, in diesem Buch Power Religion nachzulesen. Und es sagte der Gründer von Beatenberg, Saturnin Wasserzug, er sagte, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorchen, und die gefährlichste, wenn sie versuchen, ihn zu manipulieren. Und heute muss man sagen, und zu managen. Die vierte und letzte Stelle ist Apostelgeschichte 19. Da sind die Zusammenhänge offensichtlich. Da trage ich hier wahrscheinlich Eulen nach Athen. Ab Vers 18. Es kamen auch viele derer, die gläubig waren geworden und bekannten und verkündeten, was sie getrieben hatten. Viele aber, die der Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und überrechneten, was sie wert waren, und fanden des Geldes 50.000 Silbergroschen. So wuchs das Wort durch die Kraft des Herrn und ward mächtig. Und hier sieht man ja auch offensichtlich den Zusammenhang. Der Widerbar zu dem Worte Gottes, zu dem Wort des Herrn, die Zauberei. Im Griechischen, in Buch der Offenbarung, Pharmakeia, das zeigt die Verwandtschaft mit der Droge. Und das ist sozusagen der Rambock gegen das Wort Gottes, der Rambock für die Zauberei dieser Welt, die er sich rasend ausbreitet. Und dass dies natürlich ein Hemmblock ist, ein Widerstand, das ist uns allen klar. Und diese Dinge müssen bekannt werden. Und ich habe hier eigentlich die beste Therapie von der Heiligen Schrift her zu diesem doch nicht leichten Thema, okkulte Belastung, okkulte Bindungen. Es war die letztjährige Evangelistenkonferenz. Jedes Jahr sind ja in Deutschland, ist in Deutschland die Evangelistenkonferenz, und da ging es zu dem Thema Okkultismus. Und da hat Helge Stadelmann, er ist ja Dekan der Freien Theologischen Akademie in Gießen, dann hat er zu diesem Thema gesprochen, die biblisch-theologische Einordnung des Okkulten. Unser Bruder hier hat da eine Kassette davon überspielt. Ich habe ihm sogar mein Original, also auch schon eine Kopie gegeben. Das Original habe ich zu Hause. Und ich möchte dir sehr empfehlen, falls wir Fragen haben zu diesem Thema, und das ist ja doch immer etwas, was auf den Tisch kommt, Okkultismus, wie ist die seelsorgerliche Handhabe, ich möchte das sehr empfehlen, dass man sich diese Kassette anhört. Und er sagt eben, die Seelsorge muss Gott zugewandt und darf nicht Dämonen zugewandt sein. Denn wenn man den Teufel eine Bühne einräumt, dann spielt er darauf Theater. Und der Herr hat sie gewöhnlich ganz massiv zurückgewiesen und sich nicht offenbaren lassen. Und da musste ich auch einiges umlernen und ich habe auch noch nicht alle Antworten. Aber ich habe mal Johannes Schüre gefragt, er ist ja ein enger Freund von Werner Bergmann Frankfurt und Missionar in Haiti. Und da hat es ja die Voodoo-Magie und wahrlich keinen Mangel an gadarenischen Gestalten, die da einigermaßen verfinstert herumlaufen. Und da fragte ich ihm, Johannes, wie sieht es denn bei euch aus? Was ist eure Erfahrung? Ich spreche gern mit Missionaren, die da in direkter Konfrontation stehen, obwohl wir das ja auch immer mehr zu uns jetzt bekommen, was ihre Beobachtung ist. Und er sagt, gewöhnlich, wenn die Leute sich taufen lassen, dann geht es so zu wie hier in der Apostelgeschichte 19. Dann wird öffentlich bekannt, es werden die Zaubereigegenstände werden vernichtet. Und bei uns muss manch einer manche Videos und Schallplatten und Sonstiges und Schundhefte und dergleichen in den Orkus werfen oder besser noch ins Feuer oder wohin auch immer oder in diese Tonne namens Müll, bis oben an ich sie füll und so weiter mit all diesen Bild- und wortgewordenen Schwachsinn. Und dann wird ein klarer Strich gezogen und dann ist gewöhnlich Ruhe. Und er sagte, nur wenn Leute wirklich Voodoo-Priester waren, da kommen die Ältesten, die Schwarzen dort, und da wird 2, 3, maximal 4 Mal gebetet, auch geboten, da geht es auch manchmal laut zu bei dem Naturell der Neger, und dann sagt er, ist Ruhe. Da sagte ich ihm, Johannes, das freut mich von Herzen, das so von dir zu hören. Also ich möchte Mut machen, die Dinge zu bekennen, aber wenn es ans Licht gebracht, bereinigt worden ist, dass wir dann vertrauen, dass das Wort des Herrn sich ausbreitet in den Herzen der Gläubigen. Das war ja auch mal die Jahreslosung. Lasse das Wort Christi reichlich wohnen in euren Herzen. Dass einmal das Wort Gottes sich in unseren Herzen ausbreiten kann, und dann können ja diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir bündeln zusammen diese 4 Stellen. Ich denke, wir haben sie uns gemerkt. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Erst der innere Streit. Murren. Neid. Liebe Geschwister, wenn Neidgefühle in unseren Herzen sind, dem geht's besser. Und was weiß ich, der hat immer Erfolg oder der kann so gut predigen. Ich weiß nicht, was es da geben mag. Der Feind hat ja eine große Palette und so weiter. Dann nicht übertünchen, sondern stellt euch dem lebendigen Gott und tut darüber Buße und bittet ihn, dass er euch davon befreit. Oder was immer da kommen mag, denn dann kann eine bittere Wurzel aufwachsen. Und wenn das nicht bereinigt wird, dann bricht dann eben oft das Falsche auf, denn wir sehen ja heute im Westen eine falsche Erweckung nach der anderen. Wir leben im Zeitalter der Pseudo-Erweckungen im Westen. Ich denke nicht an China, Russland oder andere Länder. Albanien dürfte in Europa das Land sein, das jetzt am offensten ist fürs Evangelium. Dass wir darüber Buße tun, wo immer menschliche, neidische, sonstige Gedanken sich einschleichen. Und ich sag's nicht von oben herab, sondern wir wissen ja von unserem uns anklebenden Fleisch, dass wir dagegen ankämpfen, damit das Wort des Herrn Raum gewinnen, sich ausbreiten kann. Dann Apostelgeschichte 12 für uns noch nicht so aktuell. Es geht noch nicht mit vorgehaltenen Bajonetts und dergleichen gegen uns. Der direkte Angriff, und der Jünger Jakobus wird enthauptet, Petrus in Ketten, die Gemeinde betet ohne Aufhören. Und dort, wo anhaltend gebetet wird, und ich denke, das sind Ermahnungen, die hier gerne aufgenommen werden, dort geschieht dann auch der Durchbruch. Dann fallen Ketten, da kommen Menschen zum Glauben. Dass wir uns neu zusammenfinden und für verlorene Sünder oder für gebundene Menschen anhaltend beten. Können wir uns wo ganz anders befinden? Gott ist ja allgegenwärtig. Die dritte Stelle, sagten wir, dieser heilsgeschichtliche Zusammenhang, Apostelgeschichte 13, das Wort geht dann zu den Nationen. Die stellten sich dagegen und das Wort breitet sich aus und Gott hat heilsgeschichtliches Handeln mit gewissen Völkern und versucht immer wieder mit seinem Wort zu den Herzen durchzudringen und wartet manchmal, bis gewisse Dinge sich eingestellt haben. Vorher wird man gehalten und auf einmal ist die Tür offen. Und die vierte und letzte Stelle, wo Zauberei getrieben wurde, Okkultismus. Hier ist die beste Reinigung, die beste Therapie, die beste Befreiung. Bekennen, radikale Trennung von all den Dingen, die damit zu tun haben. Und das Wort des Herrn breitet sich aus. Das wünsche ich euch für die Gemeinde, dass in der Stadt Wien auch das Wort Gottes sich noch ausbreiten darf. Und dass dieses Wort auch in unseren Herzen sich mehr und mehr ausbreiten, Fuß fassen darf. Denn ich behalte dein Wort in meinem Herzen, sagt der Psalmist, damit ich nicht wieder dich sündige. Lasst mich zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dass dein Wort Raum gewinnt. Das Wort, das für heute so viele Torheit geworden ist, oft zurückprallt wie ein Ping-Pong-Ball von einer Tischtennisplatte, weil man mit so vielen anderen Dingen bereits abgeschottet, zugemauert, gesättigt ist. Und es ist schwer, das Evangelium satten und zufriedenen und übersättigten Herzen zu bringen. Aber du hast Mittel und Wege, Herr, auch in unserer Wohlstandsgesellschaft Menschen zu erreichen. Herr, wenn wir noch denken, was du an uns getan hast, wir wollen dich darüber loben und preisen. Ich möchte dich bitten für die Geschwister hier, für die Ältesten, für die Verantwortlichen, für ihre Gemeinden, dass dies sich gnädig erfüllen kann, dass das Wort, dein Wort, sich ausbreitet. In ihrer Gemeinde vor Ort, in den Herzen. Du sagst uns ja, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, dass dieses Wort auch reinigt, dass klare Trennungen gezogen werden zu diesen gräulichen Dingen der Welt, wie in Apostelgeschichte 19 wir gelesen haben. Und dein Wort in manchen Herzen, auch bei den Ungläubigen, noch einen wunderbaren Siegeszug antritt. Denn immer noch, Herr, kannst du Großes tun und wir glauben, dass in kleinen Rahmen vor Ort du noch manch kostbare Seelen herausreißen und retten willst. Wir bitten das in deinen kostbaren Namen. Amen.